SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. In der folgenden Stunde nehmen wir Sie mit an einen Ort, der lange Zeit in den Schlagzeilen war. An einen Ort weit im Osten. In eine ehemals unruhige Gegend, in der der Frieden nur vordergründig zurückgekehrt ist. Das erstaunt wenig, denn damals wurden tiefe Wunden geschlagen. Drehen wir die Uhr für einen Moment zurück. Zurück in die Zeit zwischen 1988 und 1992.
9 Uhr, Radio DRS Nachrichten. In der Sowjetunion hielten die Unruhen unter der armenischen Bevölkerung auch heute an. Ungeachtet des Aufrufs von Parteichef Gorbatschow, Ruhe und Ordnung zu bewahren, gingen in der armenischen Hauptstadt Erivan und in Bergkarabach wieder Zehntausende von Menschen auf die Straße, um zu demonstrieren. Die Demonstranten fordern insbesondere den Anschluss der autonomen Region Bergkarabach an Armenien. Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan. Die Region wird vor allem von christlichen Armeniern bewohnt, die sich von den muslimischen Aserbaidschanern unterdrückt fühlen. Aus Bergkarabach wurden jetzt blutige Zusammenstöße zwischen Armeniern und Aserbaidschanern gemeldet, die Tote forderten.
Eine armenische Delegation reist nach Moskau, erntet Wohlwollen, aber erhält keine konkreten Zusagen. In der Nachbarrepublik Aserbaidschan betrachtet man die armenische Volksdiplomatie mit größtem Misstrauen. Am 27. Februar 1988 schlägt in der Hafenstadt Sumgait der Hass auf Armenier in brutale Gewalt um. Mindestens 32 dort lebende Armenier werden ermordet. Armenier sprechen von mehreren hundert Toten. Auf beiden Seiten setzen Vertreibungen ein.
Die Hoffnungen auf eine Waffenruhe in Bergkarabach haben sich zerschlagen. Obwohl eine dreitägige Feuerpause vereinbart worden war, haben aserbaidschanische Einheiten zu einer neuen Offensive gegen den mehrheitlich von Armeniern bewohnten Bezirk Askeran angesetzt.
Den Armeniern ist es in den letzten Tagen offenbar gelungen, praktisch ganz Karabach unter ihre Kontrolle zu bringen. Die in Stepan Akkert stationierte Einheit der ehemaligen Sowjetarmee habe sich auf deren Seite geschlagen, heißt es. Gestern, so heißt es, sei es den Armeniern gelungen, Khotschanli, die zweitletzte der aserbaidschanisch kontrollierten Siedlungen Karabachs, unter ihre Kontrolle zu bringen.
Diese Nachrichten aus den Jahren 1988 bis 1992 aus dem Südkaukasus scheinen weit weg. Bergkarabach, das bis heute unter der Kontrolle der Armenier steht, ist weitgehend aus den internationalen Schlagzeilen verschwunden. Ein Waffenstillstand zwischen den beiden verfeindeten Nachbarn Aserbaidschan und Armenien hat nach außen hin für eine prekäre Ruhe gesorgt. Doch die blutige Vergangenheit ist bis heute allgegenwärtig. Die Passage macht eine Reise in diese Vergangenheit, und zwar nach Khojaly, den Schauplatz eines Massakers. Khojaly ist bis heute ein wichtiges Symbol für die Aserbaidschaner, eine Leerstelle hingegen für die Armenier. Meine Kollegin Judith Huber hat sich aufgemacht, diesen Ort weit im Osten zu besuchen.
There's nowhere I belong to, and the Khojaly was the only home, and then we are deprived of seeing the city. I hope one day we will go back to Khojaly, and then I'm gonna see the house I used to live. The mountains I used to graze my pasture, my cattle actually. I don't know. Maybe that will be the biggest relief, console for our soul.
Ich gehöre nirgendwo hin. Khojaly war mein einziges Zuhause. Und nun ist es mir verwehrt, meine Stadt wiederzusehen. Eines Tages, hoffe ich, werden wir nach Khojaly zurückkehren. Und ich werde das Haus wiedersehen, in dem ich lebte, die Berge, wo ich mein Vieh auf die Weide führte. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das die größte Erleichterung. der größte Trost für unsere Seelen.
They were actually totally hopeless and desperate. There was no help, no protection from the central government.
Wir waren völlig hilflos und verzweifelt. Wir erhielten keinerlei Hilfe, keinerlei Schutz von der Zentralregierung von Baku. Ich weiß nicht, was mit den anderen geschah. Aber unsere Gruppe, in der ich mit meinen Onkeln und ein paar von meinen Tanten und deren Kindern unterwegs war, plötzlich wurden wir von armenischen Soldaten angegriffen. Es waren Militärs mit Waffen und Munition.
Rojali, mon amour, wenn Vergangenheit die Zukunft schluckt. Eine Passage von Judith Huber. Meine Neugier treibt mich. Und das Bedürfnis zu verstehen. Warum gehen Nachbarn aufeinander los? Wo entspringt die Quelle des Hasses? Was ist damals geschehen in der Stadt Khojaly in Bergkarabach im Februar 1992? Und was ist heute dort an dem Schauplatz des Massakers? Wer lebt dort? Erinnert sich noch jemand an das, was war? Diese Fragen treiben mich zuerst nach Baku, in die glitzernde Metropole des modernen Aserbaidschan, deren Glanz gerne über das Elend hinwegtäuscht, in dem ein Teil der Bevölkerung lebt. Der Teil der Aserbaidschaner, die nicht das Glück haben, zur Elite zu gehören. Der Elite, die das öl- und gasreiche muslimische Land im Südkaukasus im Griff hat. Und da ist auch das Elend derer, die nicht vergessen können, was war. Damals während Krieg und Vertreibung. Wie die Familie Usubov aus Khojaly. Der älteste Sohn, Anar Usubov, lebt in Kalifornien. Wir haben ihn eingangs gehört. Die Eltern aber und die zwei jüngeren Söhne sind in Aserbaidschan, wo ich sie treffe. Vater Mustafa Usubov erzählt.
Wir möchten so gerne dorthin zurück. Ich träume jeden Tag von Khojaly. Mein Vater liegt dort begraben. Wir waren schon so viele Jahre nicht mehr an seinem Grab. Ich sehne mich so sehr zurück an den Ort, wo ich geboren wurde. Es geht allen so. Wir sind an diese Erde gewöhnt. Alle möchten zurück in ihr Haus, trotz der schrecklichen Erinnerungen. Auch hier leben wir wie Flüchtlinge. Doch dort hatten wir unser Stück Land, ein eigenes Haus. Die Erde war sehr fruchtbar. Die Menschen aus Khojaly sind ein arbeitsames Volk. Alle wollten durch ihre Hände Arbeit leben und nichts von niemandem annehmen. Das Wetter war ausgezeichnet und die Luft so rein. Es gab kaum Autos, keinen Schmutz. Wir hatten es gut dort. Auch die Armenier hatten es gut. Wir haben zusammen gearbeitet und freundschaftlich mit ihnen gelebt. Plötzlich tauchten diese Bewaffneten auf. Es kam alles so unerwartet. Im Internet haben wir gesehen, dass sie alle unsere Häuser niedergebrannt haben. Wir bauen das alles wieder auf. Die einfachen Leute dort haben nichts. Sie gehen weg. Die einen sterben, die anderen ziehen weg. Zurück bleibt leeres Land. Niemand lebt mehr dort.
Niemand lebt mehr dort. Stimmt das? Der Zug trägt mich dorthin, in Richtung Bergkarabach. Aber nicht direkt, denn der Krieg hat die Geografie verschoben. Früher, zu Sowjetzeiten, lag Bergkarabach ganz nah, mit dem Zug von Baku direkt erreichbar, vom heißen Tiefland am Kaspischen Meer in ein paar Stunden in die kühlen Berge. Man besuchte Verwandte, transportierte Melonen, alle pendelten hin und her, die Armenierinnen aus Baku, die aserbaidschanischen Karabachis. Heute ist das Hochland weit weggerückt. Für die Familie Usubov bleibt ihre Heimat eine unerfüllbare Sehnsucht. Ich aber kann praktisch problemlos in das Gebiet reisen. Doch die einstige Zuglinie existiert nicht mehr. Die Bahnhöfe sind Ruinen, die Gleise herausgerissen. Die Waffenstillstandslinie schneidet das entzwei, was einst zusammen war. Deshalb trägt mich der Zug von Baku über einen riesigen Umweg zuerst in den Norden, in die georgische Hauptstadt Tbilisi. Dann geht es im Auto zuerst nach Erivan, in Armeniens Hauptstadt. Und von dort in Richtung Berge, über Pässe, durch Schluchten, an Bächen und Klöstern vorbei, bis ins Herz von Bergkarabach. Doch halt, Bergkarabach wird heute von den Armeniern Artsach genannt. Sie beziehen sich damit auf das mittelalterliche armenische Königreich Artsach. Mit dem Begriff versuchen sie die Erinnerung an das zu tilgen, was nicht armenisch ist, und lassen durchblicken, dass sie das Gebiet als letzten Außenposten der christlichen Zivilisation verstehen. Denn Karabach, übersetzt etwa «schwarzer Garten», ist eine begriffliche Hinterlassenschaft des Persischen und Türkischen und damit all der muslimischen Volksgruppen, die während Jahrhunderten ebenfalls in dem Gebiet lebten. Für die Aserbaidschaner ist Bergkarabach die Wiege ihrer Nation, der Geburtsort ihrer Dichter und Musiker. Heute ist nicht nur das bergige Gebiet umbenannt, sondern auch viele Ortschaften tragen einen anderen Namen. Auch Khojaly existiert nicht mehr. Und doch, es ist kein leeres Land. Wo einst Khojaly war, ist heute Ivanyan.
We were actually located among Armenian settlements. As soon as those this rocket missile firing and explosions did start.
Wir befanden uns zwischen armenischen Siedlungen. Und als der Raketenbeschuss und die Explosionen begannen, durften wir nicht mehr zur Schule. Es war zu gefährlich. Die Elektrizität und Gasversorgung wurde gekappt. Wir waren vollkommen isoliert. Ich hatte keine Spielsachen, die mir Freude bereitet hätten. Nichts war verfügbar. Manchmal beobachte ich heute Kinder und versuche, meine Kindheit mit der von ihnen zu vergleichen. Und dann sehe ich, was mir alles entgangen ist. Ich habe nicht viele gute Erinnerungen an meine Kindheit. All meine Erinnerungen drehen sich um Krieg, Terror, Bedrohung und Angst.
Сейчас у Иваняна живет около 1536 человек, 240 домов.
Heute leben in Ivanyan 1536 Menschen in 340 Haushalten. Es sind fast alles armenische Flüchtlinge aus den aserbaidschanischen Bezirken Kirovabad, Sumgait, aus Baku. Nur eine einzige armenische Familie lebte schon vor dem Krieg hier. Sie hatten das damalige Khojaly zeitweilig verlassen, sind aber zurückgekehrt. Wir haben kein Vertrauen in die Aserbaidschaner. Wir haben die Schrecken der Jahre 1915, 1920 erlebt. Die Pogrome in Sumgait, Kirovabad. Wie hätten Sie sich verhalten? Sie, wenn Sie an unserer Stelle gewesen wären. Auch wir möchten glücklich sein.
Und warum haben sich die Flüchtlinge genau hier niedergelassen?
Hier gab es freie Häuser. Sie haben den Ort verlassen. Wir haben ihnen einen Fluchtkorridor gewährt.
Was ist vom Haus der Usubows geblieben? Das Haus, in dem sie gerne geblieben wären, aber aus dem sie fliehen mussten. Anders als dies der Bürgermeister des Ortes gesagt hat. Ist das Haus noch zu finden? Die Familie Usubow hat es mir geschildert. Es war zweistöckig, mit einem großen Garten und einem Zaun um das Grundstück, nahe einer Anhöhe, unweit des kleinen Flughafens. Ich mache mich mit meiner lokalen Begleiterin und Übersetzerin zu Fuß auf die Suche, begleitet vom Geräusch von Schüssen. Sie stammen von einer Armeebasis, die sich ganz nah am Ortsrand befindet. Doch bald schon ist die Suche zu Ende. Ein verbeulter, staubverschmierter Jeep kommt vor uns zum Stehen. Es ist Armen, genannt Armen Choban, Armen der Hirte, der einzige Einwohner des Ortes, der noch vor dem Krieg hier gelebt hat. Ein etwas unheimlicher Mann mit durchdringendem Blick, buschigen schwarzen Augenbrauen, grauen Bartstoppeln. Er nimmt uns mit über einen Feldweg, der eher einem Graben gleicht. Er fährt über ein Flüsschen, eine Anhöhe hoch. Das Flughafengelände ist nah. Rundherum sind nur Gras und Steine und der atemberaubende Blick auf die Berge. Gänse watscheln vorbei, eine Schafherde weidet in der Nachmittagssonne. Ruinen tauchen am Wegrand auf, oft nur noch Überreste der steinernen Mauern. Alles andere vergangen. Hier ist sie, die Leere, von der Mustafa Usubow gesprochen hat. Was ist das?
Das hier war aserbaidschanisch.
Und dieser Bau da?
Das war eine Art Kirche, ihre Kirche. Und ihr alter Friedhof.
Im hohen Gras, auf einer Anhöhe, erhebt sich ein steinerner Turm, der sich gegen oben verjüngt. Rundherum ragen schiefe, steinerne Grabmäler aus dem Gras. Ich erhasche nur einen Blick darauf, würde so gerne aussteigen, das Grab der Usubows suchen. Aber Armen, der Hirte, fährt unerbittlich weiter, bis zu seinem windschiefen Gehöft. Ein eigenartiger Ort, ein seltsamer, leicht verwirrter Mann. Weshalb nur bin ich an diesem gottverlassenen Ort gelandet? Doch es ist zu spät für eine solche Selbstbefragung. Armen holt Holz, sucht Gläser zusammen. Den Tee, den er uns anbietet, muss meine Begleiterin in der improvisierten Küche zubereiten. Armen bringt Granatäpfel, eine Schale voller Haselnüsse, eingelegte Quitten. Und hier haben immer Armenier gelebt, hier, wo wir jetzt sind.
Ja.
Und die Aserbaidschaner, die haben etwas weiter vorn gelebt.
Ja, ein wenig.
Es waren also keine unmittelbaren Nachbarn.
Doch, das gab es auch.
Ich verstehe. Wahrscheinlich ist es schwierig, hier zu leben.
Irgendwie schlagen wir uns durch.
Erinnern Sie sich, was damals geschah, 1992?
Nein. Weißt du, es ist schwierig. Niemand wusste, wohin sich die Kugel verirren würde, wo sich verstecken. Wie soll ich dir das erklären? Irgendwie haben wir gelebt. Was arbeitet dein Mann?
Meine Spurensuche war bisher wenig erfolgreich. Das Haus der Usubovs habe ich nicht gefunden, das muslimische Grabfeld konnte ich nicht besuchen. Der Bürgermeister und armen Choban waren wortkarg, verschlossen, misstrauisch. Wo liegt sie, die Quelle des Hasses? Ich suche Rat beim britischen Journalisten und Kaukasus-Experten Thomas De Waal.
Armenians and Azerbaijanis, Azeris, have lived in the Caucasus for centuries together. And it has to be said that for most of their common history, they've lived together.
Armenier und Aserbaidschaner oder Aseris haben jahrhundertelang im Kaukasus zusammengelebt. Die überwiegende Zeit ihrer gemeinsamen Geschichte geschah das recht normal. Es gab viel Handel, es gab auch Heiraten zwischen den Volksgruppen. Nicht sehr viele, aber es gab sie. Ihre Traditionen in Bezug auf das Essen und die Musik sind sehr ähnlich. Trotzdem unterscheiden sich die beiden ethnischen Gruppen durch ihre sehr verschiedene christliche, respektive islamische Kultur. Und diese beiden großen und starken Gemeinschaften bewohnen dasselbe Territorium. Dies geschah größtenteils friedlich während ihrer gemeinsamen Geschichte.
So, they're two distinct, quite large, quite strong communities sharing the same territory and doing so mostly peacefully over their history. But at certain moments, their relationship has descended into violence. Why does that happen? Well, I see it as a kind of competition, basically, over resources, particularly at a moment.
Doch zu gewissen Zeiten ist ihre Beziehung in Gewalt abgeglitten. Warum? Nun, ich verstehe es als eine Art Konkurrenzkampf, insbesondere um Ressourcen. Und das geschah besonders dann, wenn das Reich, das über sie herrschte, Schwäche zeigte. So geschehen etwa unter dem Zarenreich. Da kam es zu gegenseitiger Gewalt und Pogromen. 1905 und 1918. Oder dann unter der Sowjetherrschaft, als die Union in den 80er Jahren zu schwächeln begann und die Sowjets Ruhe und Ordnung nicht mehr durchsetzten. In der Regel waren die Armenier sozioökonomisch besser gestellt. Sie waren die reichere Gruppe. Sie wurden das Ziel von ökonomisch motivierter Gewalt. Zu interethnischer Gewalt kam es im ganzen Gebiet von Armenien und Aserbaidschan. Aber besonders heftig war sie in Bergkarabach, wo die beiden Gruppen besonders nah beieinander lebten. Eine Gegend mit großer armenischer Bevölkerungsmehrheit, die aber geografisch und politisch in Aserbaidschan lag. Sogar Nachbarn, die einander viele Jahre lang kannten, gingen aufeinander los.
A large Armenian majority area inside the geographical and political region of Azerbaijan. And this is obviously where violence was particularly acute between them, even between neighbors who had known each other for many years.
The first signs of the conflict I realized at that time in 1987-1988. We were trying to pass from Askemani settlement.
Die ersten Anzeichen des Konfliktes bemerkte ich 1987, 1988. Wir versuchten mit dem Bus von Askaran, einer armenischen Siedlung, in die nächstgelegene aserbaidschanische Stadt zu gelangen. Damals waren sowjetische Soldaten abkommandiert, um für den Schutz beider Seiten zu sorgen. Ich erinnere mich, wie sich jeweils zuerst die sowjetischen Soldaten mit Schutzschildern in den Bus setzten, an die Fenster und erst dann die Zivilisten einsteigen ließen. Als wir durch Askeran fuhren, begannen die Armenier, unseren Bus mit Steinen zu beschießen. Die Steine zerstörten die Fenster. Aber dank der Schutzschilder trafen sie uns nicht. Aber es war furchterregend. Plötzlich wurde man mit Steinen beschossen, von mehreren Seiten. Das war meine erste Erfahrung als Kind. In Khochaly zu leben war beinahe seit 1988 wie in der Hölle zu leben, buchstäblich. Jeden Tag hörten wir, wie jemand in der Nachbarschaft erschossen wurde, jemand gefangen genommen wurde. Es war wie auf den Kollaps der Stadt zu warten. Wir wussten, dass dieser Tag sehr nahe war. Der einzige Grund, warum wir unser Zuhause nicht verlassen haben, erstens deshalb, weil es unser Zuhause war. Mein Vater, meine Familie hatten das Haus unter großen Anstrengungen gebaut, fast 8, 9 Jahre lang, und all ihr Geld hineingesteckt. Und zweitens, unsere Verwandten, die in der Stadt Agdam lebten, hatten es auch sehr schwer. Sie waren sehr arm. Wir wollten keine Bürde sein für niemand. Deshalb haben wir unser Haus nicht verlassen. Deshalb haben wir gezögert. Wir waren völlig hoffnungslos und verzweifelt.
Mit den Erinnerungen von Anar Usubov im Ohr setze ich meine Suche fort. Versuche zu verstehen, was mir immer noch unerklärlich bleibt. Versuche mich zu überwinden, die andere Seite anzuhören, mich auf sie einzulassen, auch wenn es mir schwerfällt. Und so gelange ich zu David, dem Kriegsveteran. Ich bin ein Befreier von Iwanjan. Der Staat hat mir dann ein Haus gegeben. Ich bin hierher nach Iwanjan gezogen. Mir gefällt es hier. Hier findest du auf Schritt und Tritt alte armenische Steinkreuze. Unsere Vorfahren haben hier gelebt. Das heißt, das Land gehört uns. Es war armenisches Land. Aber die Regierung hat nach und nach um die Dörfer herum, in denen Armenier lebten, neue Siedlungen gebaut für Aserbaidschaner. Das gute Land, die fruchtbarsten Felder haben sie ihnen gegeben. Der Staat hat das getan, damit die Aserbaidschaner hierher zogen. Und nach und nach wurden es immer mehr. Sie können uns aber nicht einfach so das Land wegnehmen. Ich war 14 Jahre alt, als die Bewegung begann und dann der Partisanenkrieg. Man hörte, sie hätten armenische Autos zerstört, dass es Verletzte gibt. Das haben sie am Fernsehen gezeigt. Und die Leute haben erzählt, hier sei einer ermordet worden. Diesen Autobus haben sie mit Steinen beworfen. Überall und dauernd waren da diese Gerüchte. Ein Überfall in Askeran. Jeden Tag Informationen, Informationen. Jeden Tag geschah etwas Schlimmes. Die Leute gerieten in Panik und alle erwarteten, dass etwas geschehen würde.
Hier war auch meine Frau,
Meine Urgroßmutter hat den Genozid erlebt und vieles andere. Jeden Tag, wenn wir Kinder bei ihr saßen, hat sie erzählt, wie sie kamen und gemordet haben. Warum unser Dorf Badara heißt. Und ich habe zugehört. Zugehört, wie hier gemordet wurde, dort gekämpft, wie unsere Fedayeen kamen und sich rächten. Und wenn es Nacht wurde, hat sie immer gesagt, dass sie Angst habe, dass sie kommen und sie holen, dass sie alle umbringen. Sie lebte in dauernder Angst. Und sie erzählte, zum Beispiel, warum unser Dorf Badara heißt. Bata, das heißt Mauer. Sie sagte, David, als die Türken, als Timur Lenk kam, da floh das ganze Dorf in den Wald. Sie haben das Dorf niedergebrannt und alles vernichtet. Als die Unsrigen zurückkehrten, sahen sie, dass alle Häuser brannten und nur Mauern übrig geblieben waren. Und deshalb trägt unser Dorf diesen Namen vom Wort Mauer. Und als dann die Bewegung kam, habe ich mir gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Wir müssen sie bestrafen. Wir müssen uns rächen. Ich war damals 14 Jahre alt. Und mit jedem Jahr spitzte sich die Situation mehr zu. Hier haben sie jemanden umgebracht, dort Leute erschossen. Da haben wir begonnen, selber Waffen herzustellen, um unser Dorf und mein Haus zu verteidigen. Ich hatte Freunde, die waren 12, 13, 14 Jahre alt. Wir bildeten eine Gruppe von Partisanen.
Der Strom von Davids Erinnerungen, der Strom seines Bewusstseins bringt mich ganz durcheinander. Mir scheint, als falle ich durch Zeit und Raum. Rache als Motiv? Wie ist das möglich? Beim Konflikt Anfang der 90er Jahre, da standen David und den Seinen doch die aserbaidschanischen Nachbarn gegenüber. Dass der Mongolenherrscher Timur Leng und seine goldene Horde Karabach überfielen, das ist mehr als 600 Jahre her. Und seit dem Völkermord an den Armeniern sind mehr als 100 Jahre vergangen. Haben sich die Traumata der Geschichte so tief in das Bewusstsein der Menschen eingegraben, dass sie unweigerlich von Generation zu Generation weitergegeben werden?
Sie haben friedliche Menschen in der Stadt beschossen, in Stepanakert und in den Dörfern. Sie wollten uns brechen, unsere Seele brechen. Sie haben unsere Dörfer bombardiert, unsere Kinder, die Schulen, Kindergärten. Damals, als wir das alles durchmachten, waren wir wie erstarrt, gefühllos. Aber jetzt, wenn du die Bilder davon siehst, möchtest du einfach nur weinen. Wie haben wir das nur überlebt?
Gewalt gebiert Gewalt. Das ist offensichtlich.
Between February 25th and 26th, it was really cold night, and as usual, we were just hiding in our bunker or shelter in the basement, and we started hearing the missiles, the rocket missiles, the firing. We thought it's a normal thing because we were used to hear those kind of things almost 4 years. But suddenly my uncle came, and then he told that, you know, this is totally different tank. The Armenians did burn the airport.
Die Nacht vom 25. auf den 26. Februar war sehr kalt. Wie üblich hatten wir Zuflucht in unserem Keller gesucht und hörten die Raketen, den Feuerwechsel. Für uns war das normal. Wir waren daran gewöhnt. Doch plötzlich kam mein Onkel und sagte, das hier ist etwas ganz anderes. Die Armenier haben den Flugplatz niedergebrannt, der nur 3-4 Kilometer von meinem Haus entfernt war. Er sagte, wir können nicht hierbleiben. Wir müssen aus der Stadt raus. Der einzige Weg zur nächsten aserbaidschanischen Stadt, Akdam, führte durch Wald und Berge. Einige Nachbarn und Verwandte stießen zu uns und wir machten uns zu Fuß auf den Weg. Wir überquerten den Fluss Gargar. Es war sehr kalt, es lag Schnee. Sie schienen zu wissen, dass wir diesen Weg nehmen mussten, und sie haben im Wald einen Hinterhalt organisiert. Wir waren eine Gruppe von vielleicht 100, 150 Menschen, die sich dann nochmals in kleinere Gruppen aufgeteilt haben, damit im Notfall wenigstens eine überleben würde.
Among themselves, that if something happens, at least one group can stay, can survive. And then I don't know what happened to the other groups, but our group, which where I was going, and my uncles, my
und dann,
my aunties, their kids.
Ich weiß nicht, was mit den anderen geschah, aber unsere Gruppe, in der ich mit meinen Onkeln, einiger meiner Tanten und ihren Kindern war, plötzlich wurden wir von armenischen Soldaten angegriffen. Es waren Militärs mit Waffen und Munition. Und weil viele alte Kinder und Frauen in unserer Gruppe waren und nur 2-3 Männer mit Gewehren, deshalb erwiderten diese das Feuer nicht, weil sonst die Armenier die hilflosen Zivilisten getötet hätten. Wir haben uns ergeben. Sie haben uns nach Askeran auf die Polizeiwache gebracht und haben Frauen und Männer voneinander getrennt. Seither habe ich die Söhne meiner Onkel nie mehr gesehen. 5 meiner Cousins wurden von uns getrennt und weggebracht. Seit bald 30 Jahren sind sie nun vermisst.
3 son of my father's uncle, other uncles, one son and then another uncle, one son, they were separated by us. From us and then were taken, and we know they are like almost missing, almost 30 years.
What happened in Khojaly, it's important to understand that there wasn't really no Azerbaijani state at this point. This was just a few months, a few weeks after the end of the Soviet Union.
Man muss wissen, dass es damals keinen aserbaidschanischen Staat gab. Denn die Sowjetunion war erst gerade kollabiert. Es gab Gruppen von Freiwilligen, ein Chaos von Milizen und Paramilitärs. Sie baten Baku um Hilfe, aber es existierte keine Zentralregierung. Khojaly war also eigentlich aufgegeben worden und auf sich selbst gestellt. Es wurde nur von lokalen Männern verteidigt.
So basically this settlement was abandoned and no one was really willing to help it. It was defended by its own local men. What then happened? On the night of 25th to 26th of February, was that the Armenians made a push to capture the village. And I think the intention was...
In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar starteten die Armenier einen Vorstoß, um den Ort einzunehmen. Ich denke, die Absicht war, die aserbaidschanischen Einwohner zu vertreiben, ohne großes Blutvergießen. Das geschah sehr oft, dass ein Ort eingenommen und der Bevölkerung ein Fluchtweg gewährt wurde.
It was besieged, the population was given an escape route and was allowed to flee.
Doch dieses Mal war alles anders. Als der Tag anbrach, lagen mehrere hundert Menschen, darunter Frauen und Kinder, erschossen auf einem Feld außerhalb von Khojaly. Dutzende starben an Frost und Kälte. Gegen 1000 weitere Menschen wurden gefangen genommen. Die Familie Usubov überlebte. Der 9-jährige Anar, weil er gegen armenische Gefangene ausgetauscht wurde, seine Eltern und seine kleinen Brüder, weil sie damals außerhalb von Khojaly waren. Wer ist verantwortlich für dieses Verbrechen? David, der Kriegsveteran, der bei der Eroberung Khojalys dabei war, besteht darauf, dass sie die Bewohner Khojalys durch einen humanitären Korridor hätten flüchten lassen. Geschossen hätten Aserbaidschaner, sagt er. auf aserbaidschanisch kontrolliertem Territorium. Und genau so lautet auch die offizielle armenische Position bis heute.
Who was responsible for the massacre? Well, there's no doubt. We read this in the Human Rights Report of Human Rights Watch of Memorial, in multiple interviews of survivors, and also in the accounts of Armenians. And I myself.
Wer hat das Massaker begangen? Es gibt keinen Zweifel, wir können es in den Berichten von Menschenrechtsorganisationen und in Interviews von Überlebenden nachlesen. Und auch in Berichten von Armeniern. Ich selbst habe den früheren armenischen Präsidenten Serge Sargsyan interviewt, der damals Kommandant war. Er hat offen eingestanden, dass es Armenier waren, die das Massaker begangen haben. Und wer genau? Hier helfen die Erinnerungen von Markar Melkonyan, eines amerikanischen Armeniers, der Memoiren seines Bruders Monte Melkonyan geschrieben hat. Dieser war der führende Feldkommandant der armenischen Diaspora. Monte Melkonyan gab zwei armenischen paramilitärischen Einheiten die Schuld, das Massaker begangen zu haben, Arabo und Aramo. Beide Einheiten galten als besonders blutrünstig. Es ist wichtig zu sagen, dass es wahrscheinlich Auswärtige waren, die verantwortlich waren, und nicht lokale Karabachis.
And I think it's important to say probably that the people who carried out this massacre were probably outsiders. They were not local Karabakhis, but clearly for Armenians, it was very, very difficult to admit to this massacre up until then.
Für Armenier war es sehr schwierig, dieses Massaker einzugestehen. Bis dahin wurden mehrheitlich die Armenier als die Opfer im Krieg um Bergkarabach dargestellt. Es waren sie, die gelitten hatten. Sie hatten die Sympathien der internationalen Medien. Vor allem wegen der Bilder von der Bombardierung und Belagerung der Hauptstadt Stepanakert. Diese Sicht war auch in Russland vorherrschend, wo es eine große Solidarität mit den Armeniern gab. Dass dieses schreckliche Massaker von der armenischen Seite begangen worden war, beschädigte ihr Selbstbild als Opfer, als Menschen, die friedlich protestiert hatten. Doch wenn wir in die Geschichte zurückblicken, waren auch die Armenier nicht immer friedlich. Sie hatten 1915, 1918 ebenfalls schreckliche Gewalttaten verübt. Aber dies war nicht das Selbstbild der Armenier. Für sie stellt der Genozid von 1915 die zentrale historische Tatsache dar, das historische Trauma, das ihre moderne Geschichte bestimmt.
Of Armenians, who, for whom the 1915 genocide is the kind of central historical fact, the historical trauma, which determines their modern history. They lost their culture, they lost their lands. This is obviously an enormously.
Sie haben ihre Kultur und ihr Land verloren. Das ist enorm traumatisch. Die Gründungsgeschichte des modernen Armeniens ist eines von Völkermord und Verlust. Das gilt besonders für die Armenier der Diaspora, die Nachkommen der Westarmenier, die überall auf der Welt leben. Im Nahen Osten, in den USA, in Europa. Für Leute aus dieser Diaspora, die nach Karabach kämpfen gingen, war die Idee, den Genozid zu rächen, sehr wichtig. Während meiner Recherchen in Karabach traf ich eine Frau aus den USA, eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Sie war eine feministische und zugleich nationalistische Armenierin. Sie blickte über die Ruinen der aserbaidschanischen Stadt Agdam und sagte, das ist die Gerechtigkeit für den Völkermord. Dass Aserbaidschaner und Türken verschiedene Völker sein könnten, war für sie nicht vorstellbar.
Out at the ruined city of Agdam, where Azerbaijanis had lived, and said, "This is justice for the genocide." The idea that Azerbaijanis and Turks might be different people was not conceivable to her.
Das aber ist noch nicht die ganze Geschichte, denn Unredlichkeit beherrscht auch die aserbaidschanische Seite. Baku übertreibt die Zahl der Toten von Khojaly und spricht von Völkermord. Dem armenischen Leiden während des Genozids versucht Baku, eine Erzählung eines angeblich gleichwertigen aserbaidschanischen Leidens entgegenzusetzen. Außerdem versucht das Regime mit der regelmäßigen Erinnerung an Khojaly die Bevölkerung zu mobilisieren, ihr Loyalität und Patriotismus einzuimpfen, indem sie den Gegner dämonisiert und entmenschlicht. Die anti-armenischen Massaker von Sumgait und Baku werden geleugnet. Genauso wie Khojaly nicht existiert im armenischen Bewusstsein. Ich bin erschöpft von meiner Reise und zutiefst ernüchtert. Ich habe Menschen getroffen, die zwar Nachbarn waren, die aber keine Ahnung davon hatten, wer diese Nachbarn überhaupt sind und was sie umtreibt. Ich bin in eine Welt eingetaucht, in der alle tiefe Wunden mit sich tragen. Fast jeder und jede entwurzelt, vertrieben ist. Die Menschen tragen Narben, die zum Teil uralt sind und die doch immer wieder aufbrechen. Und mit ihnen eine alte Wut und ein alter Hass. Meine Fragen sind beantwortet. Aber wollte ich diese Antwort wirklich erfahren? Und immer wieder drängt sich mir die Frage auf, die mir der Bürgermeister von Ivanyan, ehemals Khochali, gestellt hat. Wie hätte ich mich verhalten, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre?
Khochali, mon amour, wenn Vergangenheit die Zukunft schluckt. Sie hörten eine Passage von Judith Huber. Sprecher Kurt Grünenfelder und Sebastian Schmid, Technik Chris Weber, Redaktion Bernhard Senn.
Thank you. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.